Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo, liebe Petra.
Hallo, guten Morgen. Bei dir scheint die Sonne. Nee, das ist die Schreibtischlampe.
Das ist die Schreibtischlampe. Gestern war noch herrlich, aber heute ist es irgendwie nicht mehr ganz so toll. Aber ich hatte ein schönes Wochenende. Ich war in Schreibklausur sozusagen. Und den Tipp hatte ich von dir.
Ja, ich habe das gesehen, aber es war halt ein spontaner Tipp, den ich selbst noch nicht ausprobiert hatte. Schreibschule Send heißt das,
genau,
ne?
Schreibschule Send, ja, genau. Angelika Overath und ihr Mann Manfred Koch. Und doch war schön, die drei Tage. Also es war insofern schön, mal wieder was ganz anderes zu machen, ja, als jetzt am Roman zu schreiben, weil dort ist es halt so, dass man ja so Schreibaufgaben bekommt und so, und die arbeitet man dann ab und dann werden die Texte vorgelesen und in der Gruppe besprochen und man kriegt halt so ein bisschen Feedback und hört, was die anderen geschrieben haben und gibt auch dazu Feedback. Und es war eine nette kleine Gruppe, 6 Personen, also 6 Frauen insgesamt, also mit mir. Und natürlich alles mit Masken und noch einem Test vorher und Abstand und aber war schön. Also kann ich empfehlen. Kannst du auch mal machen.
Ja, ich hoffe, dass sie das nächstes Jahr wieder anbieten. Dann ist Corona ja hoffentlich vorbei, soweit.
Ja, die bieten es auch wieder dieses in die Schweiz reisen. Ja, genau. Die bieten es auch dieses Jahr weiter an, aber muss ich das dann schon immer ein bisschen überlegen auch, ne? Und die Anreise aus München ist ja jetzt auch ein bisschen
eben deswegen
weiter. Genau, von Zürich ins Engadin fahre ich schon auch 3,5 Stunden.
Mhm.
Immerhin. Aber war eine schöne Zeit und war auch irgendwie wirklich ganz spannend, mal wieder was ganz anderes zu machen. Jetzt bin ich wieder im 19. Jahrhundert.
Heute gehen wir sogar noch weiter zurück.
Oh ja.
17. Jahrhundert.
Genau. Die Glickel von Hameln, die Frau mit dem lustigen Namen.
Ja, sie hat 2 Namen, das erkläre ich dann aber gleich. Genau. Und es war eine jüdische Kauffrau, über die bin ich gestolpert, als ich über Bertha Pappenheim recherchiert habe, die nächste Folge bekommt. Oder eine der nächsten Folgen, da sind wir gerade noch etwas uneins. Und genau. Deswegen ist sie mir da aufgefallen und ich fand das so interessant, dass es eine Autobiografie gibt von einer jüdischen Frau, einer jüdischen Kauffrau aus dem 17. Jahrhundert.
Genau, das ist halt vor allem dieses sehr seltene Zeitdokument im Grunde, ne? Warum wir die Geschichte ausgesucht oder warum du die Geschichte ausgesucht hast, weil es sowas einfach selten gibt.
Ich möchte erstmal aufklären, warum diese Dame 2 Namen hat. Wir haben entweder ihren jüdischen Namen, der heißt Glickel Bas Judah Leib. Das heißt, also Glickel ist der Vorname und Bas Judah Leib heißt Tochter von Judah Leib. Oder es gibt deutsche Schreibweise Judah Löb oder Judah Löw. Das war eben ihr Vater. Und der Name Glückel von Hameln wurde ihr von ihrem ersten Herausgeber gegeben, sozusagen, damit, die deutsche Bevölkerung das besser versteht, also die nicht-jüdische Bevölkerung. Und von Hameln heißt sie, weil ihr erster Mann aus Hameln kam. Und so hat man das wohl, oder es gibt ja auch viele, viele jüdische Familien, die so Nachnamen haben wie Berlin oder Pappenheim. Bertha Pappenheim ist auch jüdisch oder Guggenheim ist eigentlich auch ein Stadtname gewesen. Und deswegen heißt sie eben Glückel von Hameln, obwohl sie da auch nur ganz kurz gelebt hat. Aber das erzähle ich dann gleich alles noch genauer. Ich werde sie jetzt Glickel nennen.
Genau. Okay.
Und diese Frau namens Glickel war Kauffrau und sie war Mutter, vielfache Mutter. Und von ihr ist eine sehr, sehr frühe Autobiografie erhalten geblieben. Also sie hat ihre Lebenserinnerungen aufgeschrieben und die ist überliefert. Und das ist wohl zu dieser Zeit und dann auch noch aus so einer jüdischen Gemeinde sehr, sehr selten.
Okay, kannst du mir gerade nochmal, wir haben es doch eben gesagt, wir sind im 17. Jahrhundert, ne?
1647 oder 46 wurde sie geboren.
Mhm.
Im gleichen Jahr wie Maria Sibylla Merian, aber die beiden haben sich vermutlich nicht gekannt.
Die eine in Frankfurt, die andere in Hameln.
Ja, beziehungsweise in Hamburg, also sie hat wirklich nur kurz in Hameln gelebt.
Ah, okay.
Aber jetzt erzähle ich erstmal ein bisschen was über diese Autobiografie selbst. Also sie schreibt, vielleicht fange ich mit einem Zitat an. Im Jahre 1691 beginne ich dieses zu schreiben, aus vielen Sorgen und Nöten und Herzeleid. Ich habe dieses angefangen zu schreiben mit Gottes Hilfe nach dem Tode eures frommen Vaters. Und es hat mir wohlgetan, wenn mir die melancholischen Gedanken gekommen sind. Aus schweren Sorgen, als wir waren wie eine Herde ohne Hirt und wir unseren getreuen Hirten verloren haben. Ich habe manche Nacht schlaflos zugebracht und ich habe besorgt, dass ich nicht, Gott bewahre, in melancholische Gedanken sollte kommen. Darum bin ich oft nachts aufgestanden und habe die schlaflosen Stunden damit zugebracht.
Also hat sie es für ihre Kinder aufgeschrieben?
Genau, sie hat es für ihre Kinder aufgeschrieben. Sie hat es auch für sich selbst aufgeschrieben, würde ich sagen, weil sie eben
als Therapie
meinte, sie musste aus dieser Trauer rauskommen und eben für ihre Kinder, damit sie wissen, Zitat, von was für Leuten ihr her seid. Also wo die Familie herkommt.
Spannend.
Es geht um die Familie selbst, um die engere Familie. Es geht aber auch dadurch im Grunde über die ganze jüdische Gemeinde zu dieser Zeit. Also sie erzählt über Hochzeiten und Beschneidungen und Todesfälle und aber auch zum Beispiel über die religiöse Verfolgung, der die Juden ja immer wieder ausgesetzt waren. Und ich finde das so wahnsinnig spannend. Ja, weil normalerweise für uns eigentlich so diese jüdische Gemeinde immer so das andere ist für uns als Christengemeinde. Und wenn man, ob Romane aus der Zeit oder auch Biografien aus der Zeit, dann ist halt immer so die jüdische Gemeinde da draußen. Und jetzt ist das bei ihr, ist es drin und die christliche Gemeinde, die christliche Geschichtsschreibung ist am Rand irgendwo draußen.
Also man hat es halt wirklich aus erster Hand, so diese Schilderung der Gemeinde und das Typische oder was uns halt fremd erscheint. Also
das
waren wahrscheinlich,
Jahrhundert.
Waren wahrscheinlich schon streng gläubig, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das waren sie. Also für sie ist immer Gott dabei. Mhm. Also es ist immer eine religiöse Komponente und sie schreibt immer, warum das Leben im Diesseits so ist und wie es im Jenseits sein wird und so weiter.
Ja.
Also
ja.
Es war unheimlich wichtig. Sie flicht dann auch immer so kleine Geschichten und Anekdoten ein, die so zeigen, was die jüdische Lebenswelt ist und welche Weisheiten da übertragen werden. Und dann gibt es auch viele, also sie schreibt viel szenisch, auch wenn sie eigentlich nicht dabei war. Also es ist nicht alles nur ihr Leben, sondern sie macht da so eine ganze Übersicht über ihr Leben, über ihre Gemeinschaft draus. Ein bisschen schwierig ist es, dass es eben so viele verschiedene Namen gibt. Das sieht man ja auch bei ihr schon. Dann gab es noch keine feste Schreibweise dafür. Dann war es auch oft so, dass sie andere Namen eben hatten im Umgang mit der Christenwelt. Was auch noch ein bisschen schwierig ist bei ihr, dass sie es mit Jahreszahlen nicht so hatte. Also sie wirft da immer sehr viel durcheinander. Wenn man da forschen will, wird es, glaube ich, schwierig.
Hast du die Originalquelle gelesen? Oder?
Nein, aber was ich auch unbedingt verlinken werde, es gibt eine Videoreihe auf YouTube von drei Frauen, zwei Musikerinnen und einer Vorleserin, Schauspielerin wahrscheinlich, die das vertont haben. Also die machen Musik aus dieser Zeit, auch mit Instrumenten aus dieser Zeit, glaube ich, und dann wird immer ein Stück davon vorgelesen.
Mensch.
Also aus dieser Autobiografie.
Oh, das klingt jetzt total spannend. Jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht gleich alle hier aus dem Podcast aussteigen und direkt rüberhüpfen.
Ich verlinke das dann am Ende.
Genau, ganz am Ende. Nein, genau. Boah, ich finde das jetzt, also wie du jetzt eingestiegen bist, das finde ich jetzt schon total spannend. Ja, erzähl weiter.
Verfasst hat sie es in ihrer Sprache Westjiddisch. Das nannte man damals schon Weiberdeutsch. Also es war eine Sprache, die eigentlich nicht als Schriftsprache benutzt wurde. Es war die Sprache der aschkenasischen Juden, zu denen sie eben gehört. Und die gibt es auch mittlerweile nicht mehr. Also ich habe gelesen, sie ist so ab dem 18. Jahrhundert verschwunden. Erhalten ist diese Schrift in einer Kopie, die ihr Sohn gemacht hat. Also das Original gibt es nicht mehr, aber diese Kopie, die war über 200 Jahre im Familienbesitz und wird heute in der Unibibliothek Frankfurt aufbewahrt.
Also es gibt tatsächlich noch ein Original.
Ja, also ist das Original des Sohnes, der hat das abgeschrieben.
Ah, das hatte ich jetzt eben nicht mitbekommen, ob es gedruckt ist oder handschriftlich. Aber das ist also seine Abschrift.
Genau.
Okay.
Diese Abschrift wurde dann von einem jüdischen Gelehrten aus Budapest entdeckt, dessen Frau eine Nachfahrin von Glickel war. Und 1910 wurde sie ins Deutsche übersetzt, und zwar von Bertha Pappenheim, die auch eine entfernte Nachfahrin von Glickl war. Eine österreichisch-deutsche Frauenrechtlerin, die man vor allen Dingen kennt, wahrscheinlich, weil sie als Anna O. bekannt wurde. Sagt dir das was?
Das war die Patientin von Freud.
Jein.
Nee?
Also sie war eine
Patientin. Halbwissen, Achtung, rote Flagge.
Sie war die Patientin von Josef Breuer, und das war ein Kollege von Freud. Und Freud hat diese Fallstudie in seine Fallstudien zur Hysterie aufgenommen.
Ach, deswegen, weil ich wusste nur irgendwie Freud und Anna O. Und,
genau.
Es war eine Fallstudie immerhin, da war es nicht ganz verkehrt.
Das macht aber nichts, weil die habe ich auch schon vorbereitet, die gute Bertha, und die erzähle ich dann nächstes Mal, weil das eben so gut mit der Glickl zusammenpasst.
Ja, wunderbar, sehr schön, ja.
Es gibt auch, also das ist super spannend mit Bertha Pappenheim, aber was ich jetzt hier noch erzählen wollte, ist, dass es ein Bild von Bertha Pappenheim gibt, also ein Gemälde im Kostüm von Glickl. Also sie hat sich, während sie diese Übersetzung angefertigt hat und sich mit ihr so beschäftigt hat, sich wie sie verkleidet und malen lassen. Es gibt kein Porträt von Glickl selbst, aber eben dieses Nachgestellte.
Können wir das zeigen? Ist das irgendwie frei, das Bild? Ah, das ist super. Dann werdet ihr euch das auch angucken können online.
Ja. Diese Übersetzung wurde dann veröffentlicht unter dem Titel Die Denkwürdigkeiten der Glückel von Hameln. War eigentlich nur gedacht für wenige Verwandte und Freunde von Bertha Pappenheim. Und 1913 kam dann ein Mann herbei, Alfred Faltchenfeld, der eine eigene Übersetzung angefertigt hat, aber viel, viel mehr im Text rumgewurschtelt hat, weil er meinte, das ist überflüssig, das brauchen wir nicht, das müssen wir anders erklären. Also er hat da frei gewaltet und geschaltet, und die wurde dann auch viel bekannter als die von Bertha Pappenheim. Aber 1994 wurde dann eine Neuausgabe gemacht, und dafür wurde wieder Berthas Version zugrunde gelegt.
Ja, ja, weil ich meine, das ist ja wirklich eine hochspannende, jetzt im Moment rechnen, über 300 Jahre alte Quelle. Das ist ja eben, das wäre ja schade, wenn man, ne, wenn man da Dinge rausnimmt. Habe ich mich immer drüber geärgert, wenn ich mal Recherchematerial hatte und dann merke, was weiß ich, Tagebücher oder Briefe, und dann merke, dass in der Ausgabe halt so vieles für unwichtig befunden wurde und dann gestrichen wird. Und gerade für meine Recherche wären diese sogenannten unwichtigen, weil Alltagsdinge dann auf einmal unglaublich wichtig, wenn ich einen Roman schreiben will, der in der Zeit spielt, ja, und ja, aber Wissenschaftler oder Historiker oder was, die denken halt in Ereignissen und nicht in Alltag.
Also vor 100 Jahren war es vermutlich noch anders als jetzt. Jetzt wird man da wahrscheinlich anders dran gehen, selbst ja, ein Herr Faltchenfeld,
genau.
Aber
selbst ein selbst der Name ist so klassisch,
schön, oder? Ja, es gibt auch Übersetzungen in andere Sprachen. Es gibt auch Theaterstücke, und ein Musical wurde sogar gedreht darüber. Also es ist ich hatte noch nie von ihr gehört, aber es scheint doch relativ bekannt zu sein.
Ja, ich auch nicht. Aber gut, das fällt mir immer wieder auf, ne? Dass wir bei unserer Recherche auf Frauen stoßen und auf Fakten stoßen. Und ich mir hinterher sage, warum hast du das nicht gewusst? Ja, aber gut, dafür machen wir ja den Podcast, ne? Um diese Lücken zu schließen für uns und für andere.
Okay, also so viel erstmal zu der Entstehungsgeschichte dieser Autobiografie. Jetzt erzähle ich was über Glickl selbst. Also sie wurde, wie gesagt, 1647 in Hamburg geboren. Wir sind wieder in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, der gerade zu Ende geht. Hamburg ist relativ verschont geblieben. Es ist aber so, dass während dieser Zeit viele sephardische Juden als Flüchtlinge nach Hamburg gekommen sind, weil Hamburg relativ offen Juden gegenüber war. Und diese sephardischen Juden aus Portugal vor allen Dingen, war eine sehr reiche Gruppe. Also das waren andere, ganz andere Menschen als die, also andere Juden, die zu dieser Zeit in Hamburg gelebt haben. Und die da schon in Hamburg oder in Altona gelebt haben, hatten so ein bisschen Angst, dass wenn jetzt diese ganz andere Gruppe kommt und so sich ganz anders darstellt und eben so ihren Reichtum nach außen trägt, dass die christlichen Hamburger Bewohner da negativ drauf reagieren. Und dass sie alle Juden in einen Topf werfen und dann wieder irgendwelche, ja, vielleicht nicht gleich Pogrome losgehen, aber auf jeden Fall, dass sie da vielleicht wieder beschnitten oder rausgeworfen werden. Aber, also wie gesagt, sie hat in Altona gelebt, nicht in Hamburg. Ich werfe das immer durcheinander, weil Altona damals nämlich noch dänisches Gebiet war. Also sie waren Untertanen des Dänenkönigs Christian IV. Der war relativ tolerant eben, was die Juden anging. Sie waren sogenannte Schutzjuden, also das hieß, sie durften dort leben und arbeiten, hatten zwar keinen Anspruch auf bürgerliche Rechte, mussten sich dafür aber an die Gesetze halten. Also ein ganz merkwürdiges Leben, ein sehr unsicheres Leben, würde ich sagen. Genau, also da wächst Lickel auf und hat auch wohl eine relativ angenehme Kindheit. Ihren Vater nennt sie immer in dieser Autobiografie immer nur meinen Meister und Lehrer.
Okay.
Sie ist überdurchschnittlich gebildet. Sie besucht die jüdische Elementarschule, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Cheder. Sie konnte auch Hebräisch, was uns eigentlich nur den Männern vorbehalten war. Weil die eben, also Hebräisch war so die Sprache des Gottesdienstes und der Rabbiner, aber nicht die Sprache, die man auf der Straße gesprochen hat und in Altona natürlich sowieso nicht. Ihr Vater war im Handel tätig, also er war auch schon Kaufmann. Das war ein sehr wichtiger Zweig für die jüdische Gemeinschaft, weil Juden kein Land haben durften. Und deswegen mit irgendwas mussten sie ja Geld verdienen. Es gab dann nicht irgendwie so eine offizielle Ausbildung, wie man auch zum Kaufmann wird, sondern eine Lehre in der Familie oder in einer befreundeten Familie. Dann gibt's auch immer so dieses Stereotyp von Juden, die mit Geld handeln oder die für den Geldwechsel verantwortlich waren. Und das war auch der Fall, weil der Geldwechsel für Christen eben kein ehrenwertes Geschäft war. Und das haben sich eben die jüdischen Männer vor allen Dingen da zunutze gemacht.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil eine Ausbildung in dem Sinne haben doch Frauen wahrscheinlich eher nicht machen dürfen.
Frauen sowieso nicht.
Nee, oder Mädchen. Also wenn sie was gelernt hat, dann war das mehr so krumm, die abgefallen sind. Also so eine Mädchenbildung gab es schon, aber keine Berufsausbildung.
Nein, also wie gesagt, sie war in der Elementarschule. Mhm. Allerdings muss man sagen, also wie gesagt, es gab keine Ausbildung für Mädchen oder Frauen, aber sie haben trotzdem auch immer mit ihren Männern zum Beispiel mitgehandelt, mitgearbeitet und eben Handel betrieben. Es ist auch oft passiert, dass sie sich alleine durchschlagen mussten, weil zum Beispiel viele Männer bei Pogromen zum Opfer gefallen sind oder es gab eine Pestwelle, wo viele gestorben sind um die Zeit. Also sie mussten schon noch immer alleine zurechtkommen und haben zum Beispiel Handarbeiten gemacht. Klöppeln vor allen Dingen war um diese Zeit sehr gefragt. Mhm. Aber das wurde nur getan, wenn sie es wirklich mussten. Also besser angesehen war eigentlich eine reine Hausfrau, die es praktisch nicht nötig hat zu arbeiten. Also Reichtum war schon auch wichtig oder Wohlstand.
Ja.
Sie heiratet, als sie 12 ist. Sehr, sehr früh, aber um diese Zeit in der jüdischen Gemeinschaft keine Seltenheit.
Mit zwölf. Das muss ich mir mal vorstellen, ja.
Die Hochzeit wird dann auch, also sie wird natürlich nicht gefragt. Die Väter kaspern das unter sich aus. Es ist sehr wichtig, welche Mitgift wann bezahlt wird. Es gibt aber es gibt eine zweijährige Verlobungszeit. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob die begann, als sie 12 war oder als sie schon 10 war. Also es ist jedenfalls dann auch irgendwie auch schon wurscht. Genau, und sie heiratet dann Chaim Hameln. Also er hat dann wirklich in Hameln gelebt, er hieß nicht nur so. Und es war wohl zu dieser Zeit so eine süße Anekdote irgendwie, dass die Familie des Bräutigams dann immer in die Stadt der Braut fuhr, und zwar mit schönen geschmückten Kutschen. Mhm. Und die kamen dann an, und dann waren das wohl so, wie sie schreibt, alte Bauernwägelchen mit alten Pferden. Also sie hatten wohl mehr erwartet, aber na gut, sind dann doch damit nach Hameln gefahren mit der ganzen Familie. Sie mochte also ihren Mann anscheinend sowieso, aber auch ihre ganze Familie, Schwiegerfamilie. Sie erzählt zum Beispiel von dem Vater, der immer früh aufsteht, um im Talmud zu lesen und so dabei vor sich hin brummelt. Zitat, mit einem schneeweißen Bart bis an den Gürtel und seinen Backen ritzerot. Es gab in Hameln um die Zeit dann nur zwei jüdische Familien und überhaupt nichts an Handelstätigkeit. Also sie wussten nicht so richtig, was sie da machen sollen, und sind dann nach 2 Jahren zurück nach Altona gezogen. Mhm. Sie hatte 12 Kinder. Bei ihrem ersten war sie zum Glück schon 16. Also anscheinend haben sie da wenigstens gewartet.
Ich wollte schon sagen, wie alt war sie beim ersten? Okay, 16.
Und sie war gemeinsam mit ihrer Mutter schwanger. Also die hat auch noch Kinder bekommen.
Ja, wenn die Mutter genauso früh geheiratet hat.
Eben, ja. Dann ich weiß gar nicht, wie viele Geschwister sie hatte, aber vielleicht waren es auch 12 oder so. Also es gab jedenfalls viele, viele Kinder.
Das heißt also die ganze, das muss ja dann ein Riesenclan gewesen sein. Also wenn sie dann mit ihrem Mann und mit den Eltern mehr oder weniger haben die zusammengelebt.
Ich nehme es an.
Ja, weil gut, ja, einfach wenn sie das dann, ne, wenn sie das, wenn du das auch so sagst, sie waren gemeinsam mit ihrer Mutter schwanger. Also haben die noch zusammen, hatten die viel miteinander zu tun auch noch damals zu der
Das
Zeit.
Auf jeden Fall, ja. Vielleicht haben sie nicht mehr im gleichen Haus gewohnt, aber ja, wahrscheinlich auch so in der gleichen Gegend und so weiter.
Ja.
Glickel schreibt dazu, alle 2 Jahre habe ich ein Kind gehabt und mich viel gequält, wie es die Ordnung ist, wenn man so ein Häuschen mit Kindern beisammen hat. Und wir haben alle Zeit gedacht, dass kein Mensch schwerere Last hätte und sich mehr mit Kindern geplagt hätte als ich. Aber ich Unverständige habe nicht gewusst, wie mir so wohl gewesen ist, wenn ich meine Kinderchen um meinen Tisch sitzen gehabt habe. Und dann Zitat aus der Tora? Wie Ölbaumsprossen um deinen Tisch herum. Nun, was soll man tun? Fügt sie dann noch an.
Okay.
Also sie hatte manchmal so ein bisschen die Tendenz, so ein bisschen zu jammern, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist so ein bisschen zwiespältig, ne? Soll sie sich jetzt eigentlich freuen oder nicht?
So als sie die ganzen Kinder hatte, war es schon so schwer und sie haben gejammert und jetzt im Nachhinein merkt sie, dass es eigentlich ganz gut gehabt hat und dann kommt aber wieder so, nun, was soll man tun hinterher?
Mhm. Gut, alle 2 Jahre, muss man überlegen, ne? Wenn sie mit 16 angefangen hat, hatte 12 Kinder, dann ne, hat das also 24 Jahre gedauert, bis sie die beisammen hatte, ja.
Boah, ja.
Dann war sie dann 40, ne?
Hm.
Oder? Sag ich jetzt was Falsches?
Du,
nee, doch.
Mit Zahlen.
Ja, 40. Also ungefähr, bis sie dann das Letzte hatte.
Wahrscheinlich ging es danach einfach nicht mehr weiter.
Ach du meine Güte, ja, okay, 12 Kinder.
Ja, also sie hat sich auch viel selbst darum gekümmert, um diese Kinder. Sie hat sie alle selbst gestillt. Sie hatte aber auch viel Personal, weil sie eben recht wohlhabend waren, auch Kindermädchen. Und es gab auch eine christliche Sabbatfrau. Das fand ich auch sehr interessant, weil ja Juden am Sabbat nichts arbeiten dürfen, nichts tragen dürfen, glaube ich auch. Und dafür gab es dann eben immer eine Aushilfe.
Mhm.
Ihr war die Erziehung ihrer Kinder sehr wichtig, sowohl die normale Schulbildung als auch die moralische Bildung. Sie schreibt dann auch, dass Kinder oft undankbar sind.
Mhm.
Also so als Belehrung, weil sie schreibt ja für ihre Kinder und das ist praktisch so als Warnung, ja, eure eigenen Kinder werden auch oft undankbar sein, aber da muss man eben richtig mit umgehen. Sie hat aber keine konkreten Ratschläge, also wie man das jetzt machen soll.
Ja.
Die Jungen werden alle von Lehrern unterrichtet. Teilweise gehen sie nach Polen, weil es da wohl sehr gute Ausbildungsstätten gibt, wo sie die Tora studieren können.
Warte mal, ich habe gerade noch mal nachgerechnet. Sowas interessiert mich nämlich immer. Ja, du hast gesagt, sie hat 1691 angefangen, diese Geschichte aufzuschreiben. Und wir haben ja gerade ausgerechnet, dass sie ungefähr 40 gewesen sein muss, als das letzte Kind geboren wurde. Das heißt, war 87. Das heißt also, als ihr Mann starb und sie diese Geschichte aufschrieb, da war ihr jüngstes Kind wahrscheinlich 4. Also das ist nur noch mal so für mich, weil ich finde solche Zusammenhänge irgendwie immer ganz wichtig, weil ich mir das dann irgendwie besser vorstellen kann, in welcher Lebenssituation sie war und so. Also sie ist jetzt keine gereifte Frau, die das für ihre pubertierenden Kinder aufschreibt oder für ihre mit 20 die sind oder so, ja. Sondern sie hat selbst noch ein kleines Kind von gerade mal 4.
Das war auch eben die große Schwierigkeit, als ihr Mann gestorben ist. Ich schaue gerade, das war 1689.
Okay, dann war das jüngste 2 ungefähr, ja.
Mhm. Ja. Ich suche gerade, jetzt habe ich meine Struktur durcheinander gebracht.
Oh Gott, ich habe dich rausgebracht, es tut mir leid.
Soll ich das jetzt schon erzählen oder später? Nein, ich muss bei meiner Struktur bleiben, damit ich hier nicht ganz durcheinander komme.
Bleib bei deiner Struktur.
Also, wo waren wir denn? Genau, die Jungen werden nach Polen geschickt. Die Mädchen, also und sie kommen natürlich wieder. Die Mädchen werden auch wieder auf die Elementarschule geschickt und lernen dann aber die Haushaltsführung, also wie man auch koschere Speisen zubereitet und so weiter.
Weiß man, wie viele Mädchen und wie viele Jungs sie hatte?
Ich weiß es nicht.
Mhm.
Okay. Was auch noch auffällt, ist, dass Geschäft und Familie praktisch nicht zu trennen war um diese Zeit. Also das hatten wir bei der Merian auch schon, dass es eigentlich immer, also es war auch alles im gleichen Haus und
ja.
die Mitarbeiter in der Werkstatt sind auch immer irgendwie bei der Familie und so. Und so war es ja auch. Der Mann hat mit Luxusgütern gehandelt, also mit Gold und Perlen und Diamanten und Tuchwaren und so weiter. Und das war eben für diese Zeit nach dem 30-jährigen Krieg genau richtig, weil die Leute jetzt wieder mehr Geld hatten und sich Luxus wünschten. Der war viel in anderen Ländern unterwegs. In Amsterdam war er oft, das war ja damals so diese florierende Hafenstadt, und war viel auf Reisen, was gar nicht so ungefährlich war, weil die Leute eben wussten, wenn die Juden unterwegs sind, die haben immer so viel Geld dabei, weil die ja handeln. Also man wurde oft überfallen und das wurde dann auch nicht immer verfolgt. Also weil der Polizei eben diese Menschen zweiter Klasse nie so wichtig waren, wie wenn es Christen gewesen wären.
Also sie musste auch immer Angst um ihren Mann haben, wenn der weg war. Ja, und sie konnten sich ja nun mal nicht jeden Tag noch eine SMS schreiben oder auf WhatsApp ein bisschen chatten.
Worauf man sich aber verlassen konnte, waren andere Juden. Also in jeder Stadt gab es irgendwie ansässige Juden, die dann einem auch geholfen haben. Also da konnte man dann übernachten und die kannten dann den Nächsten und so weiter. Glickel war, schreibt sie, relativ gleichberechtigt in ihrer Ehe. Also der Mann hat sich zum Beispiel auch um die Kinder gekümmert und hat sie auch gefragt, was neue Geschäfte angeht. Sollen wir das machen? Sollen wir das nicht machen? Ist das moralisch oder nicht? Weil das war immer sehr, sehr wichtig. Immer, wie gesagt, immer dieses auf Jenseits gerichtete, ist das, was wir in dieser Welt machen, richtig, damit es uns später gut geht. Es gab dann um die Zeit auch eine Messias-Bewegung, wo sie so ein bisschen sich reingesteigert hat, sage ich mal. Und zwar war das ein Rabbi aus Ägypten, der hieß Rabbi Sabbatai Zvi. Der erzählte, die Erlösung ist nah, verkauft euer Hab und Gut, folgt mir, bereitet euch auf den Auszug vor. Also weil für Juden diese Messias-Bewegung auch immer hieß, es wird ein Land für euch geben. Also zieht aus eurem Land aus, um in euer gelobtes Land zu kommen.
Also sie hatten nicht das Gefühl, im gelobten Land zu sein.
Ja, leider wird dieser Rabbi Sabbatai Zvi dann aber in Konstantinopel von Muslimen gefangen genommen und muss konvertieren, macht das aber wohl irgendwie nicht richtig und stirbt in Gefangenschaft. Also das heißt, diese ganze Bewegung löst sich wieder in nichts auf und Glickel begründet das so, dass sie sagt, sie haben noch nicht in dieser Welt genug für ihre Sünden gebüßt und müssen warten, bis es dann soweit ist. Ja, jetzt steht hier auch noch, ein Kind von ihr stirbt mit 3 Jahren, ein anderes gleich nach der Geburt, also sie hat sie gar nicht alle großgezogen. Und da schreibt sie dann auch wieder, wie sie sich in ihre Trauer reingesteigert hat und irgendwann aber dann zu der Erkenntnis kommen musste, sie kann sich nicht gegen Gott auflehnen. Das ist das, was so wie es sein muss.
Ja, wobei die Kinder ja sehr, sehr oft nicht besonders alt wurden. Ich hatte das jetzt nochmal in einem anderen Zusammenhang. Das war ist noch ein bisschen länger her. Das war so 300 rum oder was, ja. Da sind die Hälfte aller Kinder sind keine 5 Jahre alt geworden damals.
Ich glaube, das wird da noch nicht viel anders gewesen
das
sein.
Deswegen ist eigentlich schon erstaunlich, dass sie überhaupt noch so viele großgekriegt hat.
Aber gut, ich meine, ihnen ging es halt auch finanziell gut und da kann man dann vielleicht auch mal einmal öfter den Arzt holen und so.
Ja, wobei die Ärzte ja oft auch mehr Unheil angerichtet haben. Aber wer weiß, ja, es gab auch immer, gerade was die Medizin betrifft, glaube ich, gab es immer so Zeiten, wo es besser lief und dann, ne, gerade als die Medizin immer stärker sich verwissenschaftlichte, das war, glaube ich, nicht immer unbedingt gut, weil man hat dann zum Beispiel diese Aderlassgeschichte, das ging ja ewig, ja, dass man die Leute immer zur Ader gelassen hat, so ein Schwachsinn, ne? Weil man irgendwie glaubte, ne? Und das war ja schon angeblich wissenschaftlich, so diese Erkenntnisse um diese Säfte und so. Naja, gut, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja, also sie haben irgendwie die Kinder gesund durchgekriegt.
Gesund durchgekriegt, viele wurden gut verheiratet. Auch da ging das wieder so, dass die Väter das geregelt haben. Und sie schreibt dann zum Beispiel auch nicht, wie sie ihre Schwiegerkinder, also ob sie die mag oder nicht. Die werden einfach Teil der Familie und sind dann da. Und dann stirbt ihr Ehemann 1689. Sie sind schon über 30 Jahre verheiratet gewesen und sie mochte ihn wirklich gern, sind gut miteinander ausgekommen. Und er hatte aber einen Unfall. Und zwar ist er hingefallen, ist aber ganz unglücklich auf einen schon bestehenden Leistenbruch gefallen. Von dem er nie jemandem was erzählen wollte, weil er Angst hatte, dass die Leute glauben, das wäre was Erbliches. Das wäre wohl ganz schlimm gewesen. Oder es wäre durch irgendeine Sünde erworben worden. Deswegen war das wohl irgendwie was, womit man nicht zum Arzt ging. Und dann ist er eben draufgefallen und da gab es Komplikationen und die Ärzte konnten nichts mehr machen und er ist daran gestorben.
Ich vermute ja fast, dass zwischen erblich und Sünde da auch ein Zusammenhang besteht. Also wenn es erblich wäre, ne, dass es dann auch irgendwie was mit Sünde zu tun hätte, dass du sowas geerbt hast.
Ja, könnte das sich, ja, könnte verbunden sein, ja. Und Lickel darf ihn vor seinem Tod nicht anfassen, weil sie gerade menstruiert.
Oh, okay.
Und sie schreibt, ich habe den lieben Mann 30 Jahre lang gehabt und alles Gute von ihm gehabt, was sich eine ehrliche Frau nur wünschen mag. Jetzt habe ich niemanden mehr, dem ich mein Leid klagen, niemanden, auf den ich mich stützen könnte. Alle meine Sorgen hat mir der liebe Freund ausreden können und durch seinen Zuspruch kam mir alles leichter vor. Darum muss ich immer weinen und werde ihn mein ganzes Leben nicht vergessen.
Ja,
kommen einem selbst fast die Tränen. Man muss allerdings dazu sagen, er hinterlässt ja auch 20.000 Reichstaler Schulden. Aber das, also es hört sich so viel an, aber es war wohl eigentlich gar keine Ausnahme, dass Kaufleute mal so hohe Schulden hatten, weil so wie es damals noch kein WhatsApp gab, gab es halt auch kein Konto, wo man am nächsten Tag das Geld drauf hatte, sondern es war halt immer so, es musste irgendwie transportiert werden und da mussten erst die Waren irgendwo ankommen und das Geld wieder zurück und so. Und deswegen war das wohl gerade zu diesem Zeitpunkt ein sehr hoher Betrag, den sie dann aber zu begleichen weiß.
Ja. Also klar, da wurden dann irgendwie Wechsel ausgestellt und so und Schuldscheine und die mussten dann an anderer Stelle wieder eingelöst werden. Ich habe das auch immer noch nicht so hundertprozentig verstanden, wie es damals funktioniert hat. Aber man hat durchaus über große Entfernungen gehandelt und Abschlüsse gemacht. Also irgendwie muss es gegangen sein. Ne?
Ja, wie gesagt, er war auch international unterwegs.
Genau, die Vorläufer der Banken, das hat anscheinend alles ganz gut funktioniert.
Das größere, langfristigere Problem waren dann ihre 8 noch unverheirateten Kinder. Die musste sie ja auch noch alle irgendwie unterbringen. Aber sie sagt, aufgeben wäre eine Sünde. Ich mache das jetzt. Ich führe die Geschäfte meines Mannes weiter. Ich kann auch meine älteren Söhne zur Hilfe nehmen. Ich kann auch selbst reisen. Einer ihrer Söhne ist wohl extrem schlecht im Geschäfte machen und den drängt sie dann wieder so ein bisschen raus, der soll lieber was anderes machen. Und allgemein machen dann alle wirklich eine gute Partie. Teilweise heiraten sie sogar noch nach oben, in Anführungszeichen.
Mhm. Aber für die Geschäfte, das macht sie selber weiter. Mhm. Hätte sie denn wieder heiraten können?
Das also, macht sie jetzt.
Ah, das macht sie jetzt, okay. Mhm.
Eine ihrer Töchter empfiehlt ihr nämlich einen Mann. Die Tochter ist nach Metz gezogen, nach Frankreich, und da gibt es einen gewissen Hirsch Levi, der ist Gemeindevorsteher und Bankier und ist gerade Witwe geworden. Mhm. Seine Frau Blümchen ist gestorben. Gibt so schöne Namen, Blümchen und Glückchen und Freudchen. Ja, und Blümchen ist gestorben und Lickel denkt sich, man kann es ja mal ausprobieren, Metz ist eine Handelsstadt, er handelt auch und Juden werden in Metz geduldet, es gibt sogar eine Synagoge. Und ja, was den Mann angeht, verlasse ich mich mal drauf, was meine Tochter sagt. Wenn die den passend findet, dann mache ich das, weil sie will auch niemandem zur Last fallen. Also sie will nicht, dass die Kinder sich um sie kümmern muss. Sie überlegt dann wohl kurz, ob sie die letzte Tochter noch verheiraten soll und dann ins Heilige Land zieht. Weil sie sowieso glaubt, so einen zweiten Mann wie ihren Chaim findet sie sowieso nicht mehr. Aber ja, sie schaut sich dann Hirschlevi an. Begleicht noch schnell die letzten Außenstände und verlässt ihr Leben in Altona. Bisschen ängstlich, bisschen traurig. Sie wird dann aber schon auf der Reise in Empfang genommen. Also ihre Schwiegerfamilie kommt ihr entgegen. Eine Verwandte mit Lebkuchen hat sie dabei und die beiden werden gleich Freundinnen. Also ein sehr schöner Anfang. Ja, Hirsch Levi begrüßt sie dann und zeigt ihr dann so seinen Reichtum, was sie alles hat und womit er handelt. Und sie schreibt, sie hat aber nie was von all dem vielen Schmuck zum Beispiel geschenkt bekommen.
Oh.
Sie hat es dann da nicht ganz so einfach. Also sie heiratet ihn tatsächlich, sie kann aber kein Französisch, was sie erst noch lernen muss.
Ja, dann nimmt sie dann so ihre jüngsten Kinder mit? Muss sie ja eigentlich, oder?
Ja, ich weiß nicht. Also hier habe ich stehen, sie überlegt, ob sie ihre letzte verheiraten soll. Das heißt, vielleicht hat sie entweder die noch mitgenommen, die jüngste, oder sie hat sie wirklich noch verheiratet und ist dann gegangen.
Mhm. Aber sie schreibt, ja gut, das kriege ich jetzt mit den Zahlen gerade.
Nee, das stimmt, vorhin die müssen dann wirklich noch sehr jung gewesen sein.
Das habe ich jetzt vorhin so schön ausgerechnet mit den 24 Jahren. Also an irgendeiner Stelle stimmt dann da was nicht. Ja, weil vielleicht hat sie die ja doch ein bisschen schneller gekriegt. Du hast ja auch schon gesagt, sie war eigentlich gar nicht so gut damit, ne? Mit den Jahreszahlen und dass sie das immer durcheinander bringt. Das
passt jedenfalls.
Ja.
Naja, also ja, sie ist da jetzt jedenfalls, ich weiß nicht, ob mit den jüngsten Kindern oder ohne, aber die Kinder ihres neuen Mannes machen ja auch ein bisschen Sorgen, weil die natürlich immer noch ihre Mutter vermissen. Also sie wird da nicht so gut aufgenommen und sie muss auch nicht das Haus führen, weil es da eine, wie heißt das, Hausfrau, Hausverwalterin gab. Ja, und dann passiert es auch noch, dass der gute Hirsch Levi bankrott geht und flieht, damit er seinen Gläubigern entkommt. Was für sie natürlich eine große, große Schande war, weil es ihr ja immer darum ging, moralisch zu handeln und ein gutes Leben zu führen. Dann kommt der Gerichtsvollzieher.
Also er flieht, aber er nimmt sie nicht mit.
Er nimmt sie nicht mit. Der Gerichtsvollzieher kommt und sie und ihre Kinder dürfen nur raus, nachdem kontrolliert wurde, dass sie auch nichts Wertvolles in die Taschen gesteckt haben. Also es ist ja nochmal demütigend. Und sie sagt auch, das hat sie eigentlich wirklich nicht verdient. So, er ist dann aber anscheinend zurückgekommen. Irgendwie fehlt hier was in meinen Aufzeichnungen. Aber ich glaube, er ist dann zurückgekommen, weil sie mit ihm noch zusammengelebt hat und er 10 Jahre lang unter Gicht gelitten hat und sie sich auch noch um ihn kümmern musste. Und 1712 ist er dann gestorben. Sie schreibt, er ist zu seiner Ruhe gegangen und hat mich in Elend und Trübsal sitzen lassen. Ich habe wenig Geld für meine Eheverschreibung bekommen, nicht ein Drittel von dem, was mir gebührt.
Also es kann ja eigentlich jetzt doch nur so gewesen sein, dass das Jahr, was wir ausgerechnet haben, wo sie begonnen hat aufzuschreiben, ne, dass das also wirklich einfach, dass sie über eine lange Zeit hinweg geschrieben hat, ne, diese Geschichte aufgeschrieben hat.
Ja, wenn sie 1691 angefangen hat, genau. Und er stirbt 1712, dann hat sie die ganze Zeit währenddessen geschrieben. Genau.
Und dann passt das jetzt auch wieder so zusammen. Ne? Dann ist das wirklich ein bisschen wie so ein Tagebuchartig, ne? Dass sie das also immer fortgesetzt hat, diese Notizen. Okay.
Ja, sie bleibt dann im März bei ihrer Tochter, obwohl sie ja, wie gesagt, eigentlich niemandem zur Last fallen wollte, aber die Tochter hat dann auch ihr erstes Kind, das heißt, Glickel kann sich um ihr Enkelkind kümmern und stirbt dann 1724, also nochmal 12 Jahre nach dem Tod ihres Mannes, und sie wird in Hameln begraben, also da, wo auch ihr Chaim, der erste Ehemann, liegt.
Mhm.
Ja, und das war die Geschichte von Glickel.
Die Geschichte von Glickel, die vor allen Dingen auch deswegen so interessant ist, weil sie die selbst aufgeschrieben hat. Das hat man echt nicht oft, so diese direkten Quellen, ne? Ohne Umwege über alle möglichen anderen, die was aufschreiben, was jemand aufgeschrieben oder erzählt hat.
Und man hört halt so unheimlich ihre Stimme raus, finde ich so. Sie hat so eine ganz, ganz eigene, wie gesagt, immer so ein bisschen nörgelig manchmal, aber doch auf jeden Fall, liebe Kinder, hört euch an, was ich zu sagen habe und lernt daraus. Das ist schon schön. Also ich würde mich sehr freuen, wenn meine Mutter mir sowas hinterlassen würde. Ich weiß auch nicht, wann die Kinder das dann bekommen haben, ob sie das erst nach ihrem Tod gesehen haben oder schon vorher, das weiß ich leider nicht.
Schreibt sie eigentlich auch ein bisschen was so, weil es zwischendurch hast du mal gesagt, ja, sie hat dann die Geschäfte ihres Mannes übernommen, also inwiefern sie da auch unternehmerisch tätig war?
Kann ich leider nicht sagen.
Das ist gar nicht so das Thema in diesen Aufzeichnungen.
Nee, ich glaube, ihr ging es wirklich mehr so um Familie und Gemeinde und so.
Ja.
Ja. Und wie gesagt, also das war halt nicht das Lebensziel irgendeiner jüdischen Frau aus der Schicht zu der Zeit wirklich zu arbeiten. Sie hat das gemacht, weil sie es machen musste.
Ja gut, sehr spannend. Vielen Dank. Ja.
Und nächste Woche schließt dann, oder in 2 Wochen schließt dann eben Bertha Pappenheim an. Da können wir nochmal ganz kurz auf sie zu sprechen.
Genau, so machen wir das. Alles klar. Okay. Gut, Petra, dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschüss.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unsere Homepage gehen, frauenleben-podcast.de, und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel. Und unter susannepopp.de und petra-hucke.de kommt ihr direkt zu uns, oder ihr hinterlasst uns Feedback auf Instagram @frauenleben.podcast.